Moin moin und herzlich willkommen, liebe Freunde der Sonne, zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe euch jemanden mitgebracht. Überraschung, Überraschung, wer mag das wohl sein? Es ist natürlich der Leon. Ich grüße dich recht herzlich.
Ja, wäre jetzt krass gewesen, wenn hier jemand anders sitzt. Da hättest du einen richtigen aus dem Hut zaubern können. Aber ja, ich begrüße euch auch alle. Freue mich, dass wir zur nächsten Ausgabe kommen und weiter im Buch Diamantenfieber vorankommen. Und ja, deshalb bin gespannt, was du dabei hast und ob sich unsere Bücher weiterhin unterscheiden oder noch stärker unterscheiden. Wir sind ja mal wieder anders unterwegs, der Klassiker. Aber freue mich, dass du auch am Start bist und schick mal liebe Grüße zu dir rüber nach ins nördliche Hessen.
Vielen lieben Dank, mein Lieber. Du hast es schon ganz richtig gesagt, wir sind wieder in Diamantenfieber eingetaucht, in der Literatur. Ihr erkennt es unschwer am Titel der Folge. Es ist Teil 2 von 6. Das heißt, die nächsten 5 Kapitel stehen an. Nachdem wir vor 2 Wochen bereits den Start geliefert haben, geht es jetzt ein bisschen intensiver in die Geschichte. Wie tief genau, das erfahrt ihr im Laufe der Folge. Aber jetzt ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, was lief denn in der Kurzzusammenfassung oder der Kurzfassung, denn in der vorangegangenen Folge, damit ihr sie euch nicht nochmal in Gänze anhören müsst, hat der Leon bestimmt wieder was vorbereitet und da bin ich sehr gespannt.
Absolut, habe ich natürlich gemacht. Ein kurzer Rückblick heute, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt erst 5 Kapitel gemacht. Wir können so viel zusammenfassen. Das Thema der Stunde sind diesmal Diamanten. Wir haben bereits erfahren, dass aus Westafrika diese Diamanten rausgeschmuggelt werden, vornehmlich nach Amerika. Und wer hätte es erwarten können, Bonds Aufgabe ist das zu unterbinden. Der soll da mal schön ermitteln. Er ist auch natürlich mal wieder verdeckter Ermittler als guter Peter Franks unterwegs, was sich aber schon schnell entpuppt hat, dass er den Namen recht schnell aufgegeben hat und eigentlich als Bond fungiert und sagt, das wäre sein wirklicher Name. Also es war so, dass er eigentlich einen Deckname hatte, den er dann aber aufgegeben hat, und zwar bei seiner ersten Kontaktperson Tiffany Case. Die hat er bereits getroffen, sie hat ihm auch schon alle Informationen gegeben und er soll eben nach Amerika rüberreisen, ein bisschen was rüberschmuggeln und die Strippenzieher stellen. Genau. Und da haben wir eigentlich soweit aufgehört, als er von diesem Treffen mit Tiffany Case abgedampft ist und eine interessante Stimmung war, die irgendwie so ein bisschen Nachdenken angeregt hat, weil Case einerseits ihm gegenüber recht verschlossen war, aber dann auch im Nachhinein noch ein paar Gedanken an ihn verloren hat, die gar nicht so negativ klangen. So viel vielleicht in aller Kürze, sofern du nicht super viel dazu hinzuzufügen hast.
Nee, ich möchte gerne nur ein Thema aufarbeiten, was mir sehr am Herzen liegt. Es geht wieder um meinen Partnerland Sierra Leone. Da habe ich erstmal ein bisschen Recherche betrieben.
Oh, starke.
Tatsächlich hat es eine direkte Meeranbindung. Also das kann ich kurz aufdröseln. Du hast es perfekt eigentlich beschrieben. Es liegt genau an der Westauswölbung. Und jetzt viel spannender ist, weil ich ja gesagt habe, vielleicht wäre das mal ein Exit wert. Ist tatsächlich ganz schön schwierig in dem guten Land. Es ist wohl vom Gesundheitssystem ganz, ganz weit weg von unseren europäischen Standards, auch für afrikanische Verhältnisse eher weiter hinten angesiedelt, hatte auch ein riesiges Problem rund um die Ebola-Geschichte, also Pandemie. Ich glaube 2016 oder so war das. Also da hatte Sierra Leone maximale Probleme mit und auch einen blutigen Bürgerkrieg bis Anfang der Jahrtausendwende. Also ein doch sehr, sehr schwieriges Land, soll aber sehr, sehr schöne Strände haben, habe ich mir sagen lassen. Also wirklich sehr bezaubernd schöne Strände. Also weiß ich nicht, vielleicht muss man dem noch ein paar Jahre geben, bevor man dann endgültig die Koffer packen kann und sagen kann, neue Existenz in Sierra Leone. Aber wenn es was Neues in meinem Partnerland oder meiner, wer ist es denn, Partnerschaft für ein Land, wie auch immer, des Vertrauens gibt, melde ich mich gerne wieder und hole euch da gerne ab. Also wenn ihr noch mal ein paar Urlaubstipps braucht in Ländern, die ein bisschen wilder sind, dann ist das auch der richtige Podcast für euch.
Auf jeden Fall. Danke dir für die Recherche, mega cool. Ja, klingt auf jeden Fall nicht ganz einfach. Wäre natürlich ein kleines Abenteuer, das auszuprobieren. Hätte ich ja fast schon Bock drauf, aber naja, sei es drum, in die Urlaubsplanung können wir, glaube ich, noch mal anders detaillierter reingehen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, auch so ein paar Background-Informations noch zu bekommen. Deshalb danke dir dafür und ja, würde sagen, wir springen mal gleich rein und träumen dann danach weiter von tollen Stränden in Sierra Leone, die hoffentlich dann ohne Krankheiten auch zu bereisen wären.
Fantastisch. Ja, ich darf heute anfangen. Ich habe 3 Kapitel, die ich vorbereitet habe. Das haben wir hoffentlich so abgesprochen, sonst wäre es ein bisschen peinlich.
Absolut.
Und würde direkt reingehen in Kapitel 6 bei mir mit dem Namen Im Transit. Bitte die Tische hochklappen, Sitze in eine aufrechte Position und selbstverständlich anschnallen. Wir begleiten James mal wieder beim Flugmeilensammeln. Mittlerweile dürfte der Brite bei sämtlichen Airlines Goldstatus erreicht haben und nur noch Business Class fliegen. Aber dafür ist er wohl doch zu bodenständig. Über eine sehr geheime Nachricht bekommt Bond Infos über Rufus B. Say. Er hält einen wortkargen Limousinen-Service zum Flughafen und die momentane Frau seiner Träume darf er nur aus der Ferne anschmachten. Der Gute ist schon arm dran. Tröstlich, dass es anderen Passagieren noch schlechter geht und für diese das Fliegen gleichbedeutend mit dem sicheren Tod ist.
Sehr schön. Ich habe so das Gefühl schon in deiner Einleitung, dass du vielleicht ein paar mehr Informationen haben könntest.
Oh nein, ernsthaft?
Aber wir finden lustig. Das heraus. Ich bin gespannt irgendwie. Naja, da lerne ich auch noch was, ist schön.
Ja, das ist immer wieder spannend mit den unterschiedlichen
Aussagen. Ich sehe schon bei der nächsten, ich meine, das ist ja vorerst das letzte Buch, wenn wir dann mit der nächsten Ära quasi an Schauspieler durch sind und es wieder zu den Büchern geht, sollte ich mich vielleicht stärker darum bemühen, dass wir dieselbe Ausgabe haben.
Ah, es hat aber auch so einen kleinen spannenden Faktor, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich lasse mich auch gern von dir belehren und ein bisschen Geschichten erzählen, die ich nicht weiß. Ist gut.
Ja, vielleicht habe ich einfach eine blühende Fantasie. Wir werden es nie rausfinden, wenn ihr nicht selber nachlest. Also, es geht los. Es ist Donnerstagabend. James packt seine Klamotten im Hotel. Es ist alles irgendwie so eine Mischung aus Golf-Equipment und Business-Casual, was er da so einpackt in einen sehr abgewetzten Koffer, weil das war ja Bedingung, dass er was nimmt, was schon sehr gebraucht aussieht. Zudem hat er auch eine kleine ebenso abgewetzte Reisetasche von Abteilung Q bekommen mit einem Fach für, naja, wer hätte es gedanken können, seine Waffe mit Schalldämpfer und Munition. Passt alles prima herein und kann nicht so gut gefunden werden. Einfach fantastisch, zum Schmuggeln auch gedacht. Dann kommt ein Anruf von der Rezeption. James denkt, okay, das wird bestimmt jetzt der Shuttle-Service zum Flughafen sein. Falsch gedacht, es ist nämlich ein Bote von Universal Exports, der einen sehr geheimen Brief überbringen soll und der nur in dessen Anwesenheit gelesen werden darf und anschließend auch wieder mitgenommen werden darf. Also sind wir wieder richtig in diesem Geheimdienst-Ding, wo eigentlich normalerweise so selbstzerstörende Nachrichten hast oder so, nur hier ist es halt gekoppelt an eine Persona. In der Nachricht steht in der Zusammenfassung, dass Rufus B. Say eigentlich Jack Spang heißt und mit seinem Zwillingsbruder zusammen die zur Spangled Bande gehört, nicht Band, ja, nicht musikalisch unterwegs, und amerikaweit operieren tun. Sie haben vor einigen Jahren das House of Diamond investiert und es sei nichts Negatives in erster Linie über die beiden bekannt, also nichts, womit man sie festmachen könnte. Sie haben außerdem eine Nachrichtenagentur mit nicht zugelassenen Buchmachern, das ist illegal, ehrlicherweise, und das Tiara Hotel in Las Vegas. Dieses dient auch als Headquarter für den Bruder, also für den Zwillingsbruder und eben auch die Diamond Corporation, Dingsbums da, House of Diamond Kette. Zudem seien sie auch in Drogengeschäften und der guten alten Prostitution drin. Das läuft alles über Michael Shady Tree, der eben in New York sitzt und jetzt ja direkten Kontakt zu James haben wird. Und der hat aber des Öfteren schon gesessen, also der ist nicht so ganz unbeschrieben auf dem Papier. Laut Washington ist das eine, also die Spangled-Bande, eine der einflussreichsten Banden in den USA. Haben auch irgendwie teilweise Schutz vom Staatsebene her, also die werden nicht gefahndet offiziell. Sollte der Kontakt auf James' Mission zu gefährlich werden, muss man Washington Bericht erstatten. James würde abgezogen werden und das FBI übernimmt. Und das ist ein Befehl, daran gibt es kein Rütteln. James übergibt dann den gelesenen Brief wieder an den Boten, der verschwindet und James überlegt, wie ernst es M ist. Also, dass er ihm einen direkten Befehl erteilt, wenn das zu heiß wird, dann Finger weg. Aber James weitergehend auch denkt, das wäre dem auch scheiße unangenehm, wenn der Secret Service den Fall dann ans FBI abtreten müsste, wäre halt auch nicht so geil, wenn man dann hilfesuchend da in Amerika anklopft, wirft kein gutes Bild auf seine Institution. Den Gefährlichkeitsgrad der Mission, den darf aber James bestimmen und der sagt sich mal wieder, ach, mit so ein paar Gangstern da, das ist ja alles Firlefanz, ich habe mit Smirsch zu tun normalerweise, die können mich hier mal kreuzweise, habe ich keine Angst vor, habe schon deutlich schlimmere Fälle gehabt und das Ganze wirkt eher sehr billig und theatralisch rund um diese Zwillinge. Dann setzt sich James ausgehend mit seiner Beretta auseinander, die hat er ja von M im letzten Fall bekommen und trägt die seitdem immer bei sich, betätigt da mehrmals den Abzug, überprüft die Ladung und checkt die Munition durch. Dann kommt der erhoffte Anruf von einem, ja, dass eine Limousine auf ihn wartet oder ein Wagen auf ihn wartet. Und es breitet sich in ihm ein Gefühl der Leere aus und des Widerwillens. Also er hat ehrlicherweise gar keinen Bock, sein Hotelzimmer zu verlassen und diese Reise anzutreten. Also da haben wir wieder so ein bisschen eine Art reflektierten James, der, wo man tatsächlich so, weiß ich nicht, weg von diesem Superhelden-Image geht. Es ist alles immer gar kein Problem und das gehört zum Job und mein Leben ist der Job, sondern dass man da auch ja, reflektierte Gedanken hat und sagt, boah, eigentlich gar keinen Bock. Das ist halt einfach nur wieder voll viel Ärger, ich komme da wieder in den größten Schlamassel rein, ich begib mich da auf komplett unbekanntes Territorium, es ist nicht cool. Ja, er trennt sich dann aber widerstrebend eben doch von seiner sicheren Festung. Der Fahrer bittet ihn höflichst auf den Beifahrersitz der Limousine und hat ein, wie uns beschrieben wird, hartes, anonymes Gesicht. Er hat auch überhaupt kein Interesse an irgendeiner Konversation und wechselt dann schnell die Bälle, also die Golfbälle, aus, nämlich mit den präparierten Bällen, die eben die Diamanten beinhalten. Am Flughafen durchlaufen dann beide problemlos die Sicherheitschecks und James kauft sich dann noch eine Zeitschrift. Dann kommt eben die Passkontrolle, das ist auch kein Problem. Dort verabschiedet sich der Fahrer recht mürrisch mit so einer gespielten Höflichkeit, die anscheinend sehr schlecht gespielt ist, weil James sich denkt, was ist denn mit dem los? Und während der Kontrolle bemerkt er dann Tiffany, die nun ebenfalls in Erscheinung tritt und mit ihrem Kontrolleur da kurz am Rumshakern ist, um das Ganze irgendwie angenehmer zu gestalten, was weiß ich. James ist dann in der Wartehalle und beobachtet so ein bisschen die Leute. Alle sehen relativ random aus, jedoch sieht er dann auch schnell Tiffany und reist dann mal wieder so ein bisschen mit den Gedanken, oder schweift er vielmehr mit den Gedanken ab. Hat dann aber irgendwie das Gefühl, beobachtet zu werden. Macht dann auch aus von wem, tut das Ganze dann als doch wieder egal ab, weil es irgendwie so zwei, ja, wie er glaubt, amerikanische Geschäftsleute sind, die miteinander reden und dann auch recht schnell an die Bar gehen. Und dann beginnt auch schon das Boarding und ruckzuck sitzt James im Flieger. Die Geschäftsleute von eben sitzen relativ nah bei James, also in dessen Nähe. Und James merkt, wie der dickere von beiden quasi vor Todesangst komplette Schweißausbrüche bekommt, also panische Angst vorm Fliegen hat. Also ist anscheinend nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Und sich auch erstmal ein paar Tabletten gönnt, wahrscheinlich wegen eben Reisekrankheit, ist komplett am Limit und James liest seinen Namen plus die Blutgruppe auf einer Aktentasche, die er mit sich führt und da steht etwas von Mr. Winter und er bemitleidet den armen Kerl, dem es doch so schlecht geht und um das kurz aufzuklären mit der Blutgruppe, er geht quasi davon aus, dass sie abstürzen oder dass irgendwas Schlimmes passiert und er, wenn er Glück hat, doch behandelt werden kann im Krankenhaus und dann wäre es natürlich gut, wenn die direkt wüssten, welche Blutgruppe er hat, um eben Zeit zu sparen.
Die Mappe hat er natürlich auch noch in der Hand, wenn sie dann wirklich abstürzen. Ja, ja. Aber ja, ist gut vorbereitet, der Gute. Ich fand's, bei mir klang es fast so ein bisschen, als würde sich Bond, also hat die schon bemitleidet, aber auch ein bisschen lustig gemacht so oder belächelt. Fand ich spannend, weil wir hatten auch schon Bücher, wo er im Suff oder auch nicht Suff durchaus ähnliche Ängste durchgestanden hat. Bei seinem Flug nach Athen, weiß gar nicht mehr, welches Buch das war tatsächlich, da wurde es auch relativ intensiv beschrieben. Ich glaube, es war Liebesgrüße aus Moskau. Da ging es ihm auch mal auf den verschiedenen Flügen nicht so super gut, als er nach Istanbul dann weitergeflogen ist. Genau, also deshalb fand ich es durchaus spannend, wie er da ein bisschen...
Aber in der Regel tankt er halt auch wie ungescheit. Also.
Diesmal war es nur Kippchen und ein Buch, aber auch ja. Klasse für alle weiteren Mitfliegenden.
Genau, dann geht es noch ein bisschen weiter. Tiffany geht im Gang an ihm vorbei Richtung Cocktail-Lounge und er will am liebsten hinterher, aber er weiß ja, er darf nicht, sonst gibt's Ärger. Und dann kommt eine Zwischenlandung in Irland, also sonderlich weit haben sie es nicht geschafft, mit anschließendem Abendessen. James kann mit der Sprache dort nichts anfangen, versteht kaum die Durchsagen, aber dann ist es auch schon wieder Zeit für die Weiterreise, alle Mann an Bord und wieder abheben. James erwacht am nächsten Morgen als einer der Ersten und macht sich dann direkt badfertig, beobachtet dann, wie die anderen nach und nach alle so zerstört wach werden, weil wirklich schlafen ist im Flugzeug ja auch eher schwierig. Und wie langsam die Städte unter ihm auftauchen. Dann gibt es auch schon lecker Frühstück und anschließend kommen die US-Zollbehörden-Formulare, die auszufüllen sind. Und nach 3 weiteren Stunden beginnt dann auch der Landeanflug auf New York wahrscheinlich. Mhm. den JFK-Flughafen, glaube ich, ne? Der ist in New York. Ja, und da geht's runter. Und damit klingt dann auch das Kapitel aus.
Ja, was hältst du von dem Kapitel? Ich fand's etwas lang und zäh, ehrlich gesagt, wie lange wir den Flug beschrieben kriegen. Ich bin schon froh gewesen, dass uns der Teil über den Atlantik dann erspart wurde und man das mit er hat geschlafen abgekürzt hat. Aber ich fand es war schon relativ lang. Du hast schon recht kurz zusammengefasst, was ich gut fand. Wird lang und breit beschrieben. Ja, passiert aber jetzt nicht so super viel.
Ja, nee, tatsächlich nicht. Aber das fällt ja, ist auch irgendwie so ein Muster bei Fleming. Diese Flug-Stories werden immer erzählt. Also dann fliegt er halt nach New York und dann sind wir in New York und dann geht's weiter. Ja. Sondern wir kriegen jedes Mal mehr oder weniger einen Teil vom Flugprozess beschrieben. Weil das ja auch immer irgendwie wahrscheinlich ein Ort ist, wo James Gedanken ausgesprochen werden könnten. Also es ist ja keine Handlung in dem Sinne, sondern es ist ja ein neutraler, ruhiger Ort, an dem wir dann mehr ins Innere eintauchen können. Hier haben wir uns dann halt primär mit Tiffany auseinandergesetzt oder mit eben in dem Fall Mr. Winter, dem aufgefallen ist. Aber wie du schon sagst, an sich, die Story bringt es nicht wirklich voran.
Ja. Naja, ey, wie du sagst, es ist manchmal ja auch nicht schlecht. Wir wollen ja manchmal auch ein bisschen mehr Innenansicht, was wir in den Filmen so gar nicht haben und so. Deshalb ist es vielleicht auch nicht schlecht. Trotzdem finde ich es, vielleicht hätte man es auch ein bisschen spannender oder so gestalten können. Keine Ahnung, ich fand es ein bisschen langatmig. Aber gut, sei es drum. Da will ich mal nicht so sein. Vielleicht geht es erst spannender weiter.
Ja, dann führ uns doch gerne in Kapitel 7, Shady Tree.
Ja, kleine Triggerwarnung vorab. Ein gutes Pferd springt bekanntlich nur so hoch, wie es muss. Nicht mehr, aber ganz bestimmt auch nicht weniger hat Bond getan. Mission completed. War so nicht zu erwarten. Schließlich kann man auch aus einem blöden englischen Ackergaul nicht einfach ein Rennpferd machen. Aber die Einsicht kommt schnell. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Die Ware ist schließlich zur vollsten Zufriedenheit angekommen. Das muss auch ein Diamantenliebhaber einsehen. Ob allerdings mit Bond auch in Zukunft gut Pferde stehlen ist, das wird wohl erst die Zeit zeigen. Also lieber mal langsam mit den wilden Pferden. Erstmal muss das Geld eingetrieben werden. Der Shady-Bruder hat so viel wohl nicht auf Tasche. Hoffentlich hat Bond da mal nicht aufs falsche Pferd gesetzt und sich in etwas vergaloppiert. Vielleicht kann es ja auch helfen, den Leuten etwas vom Pferd zu erzählen. Also lieber Stift raus und mitgeschrieben, was der gute Tree so zu erzählen hat. Sehr viel Pferd. Mal schauen, ob es irgendwie pferdig wird.
Ich würde gerade sagen, maximal viele Pferdereferenzen.
Es fing so an und es kam eins zum anderen dazu und dann haben wir vielleicht noch ein, zwei weitere Sprichwörter gesucht. Am Flughafen angekommen geht's für Bond durch den Zoll tatsächlich ohne Probleme und er kann auch noch ein bisschen mit seinen Golf-Können quasi ein bisschen Eindruck schinden bei dem Beamten vor Ort, der seine Sachen so ein bisschen halbherzig kontrolliert und ihn fragt, wie gut er dann auf dem Golfplatz ist. Das ist wunderbar, da kommt er dann ohne Schaden durch diese Kontrolle durch. Neben ihm wartet Tiffany, er fühlt sich dabei die ganze Zeit eigentlich leicht beobachtet, aber hat es, wie gesagt, schnell durchgeschafft und das auch gut so und wird dann auch von einem unbekannten Mann zu dessen Wagen gelotst. Im Gehen fällt Bond auf, dass der Mann auch durchaus gut bewaffnet ist. Das heißt, er weiß, er ist hier in guter Gesellschaft und nach einer Weile ein bisschen Smalltalk übers Wetter, kommt das Gespräch nicht wirklich weiter in Gang. Also auch hier wieder eine sehr nichtssagende Fahrt durch die Vororte von New York. Bond fragt sich aber, wie es denn so richtig weitergeht und das fragt er natürlich dann auch geradewegs heraus den Fahrer und der Fahrer, auch darauf reagiert er nur etwas schwerfällig und Bond erfährt nur, dass Shady Tree ihn sprechen möchte und Bond merkt, wie er etwas die Geduld verliert mit dem guten Mann, weil er halt weiterhin keine Informationen bekommt. Weiß aber gleichzeitig auch, dass wenn er hier jetzt einen Rabauz macht und da irgendwie ein bisschen mehr aus dem Fahrer rausquetschen möchte, das auf lange Sicht vielleicht möglichst nicht tun sollte, denn das könnte ihm kontraproduktiv sein bei seinem Unternehmen, irgendwie sich da einzuschleusen und ein paar Informationen rauszubringen oder herauszufinden. Und er weiß also, er muss sich unterordnen, was für ihn durchaus eine harte Probe sein wird. Endstation der Fahrt ist dann irgendwo in Manhattan beim Sitz des House of Diamonds Incorporation, die quasi von Tree geführt wird vor Ort. Das heißt, von dort aus geht es direkt zur Musterung des sogenannten Bosses, der sich dann als Shady Tree herausstellt. Der Fahrer ist weiterhin ja, sehr wenig an einem Gespräch interessiert. Und genau, er wird dann eben von dem Fahrer zu Tree geführt, der sich als buckliger, älterer Typ herausstellt. Und auch hier haben wir nicht wirklich ein Gespräch erstmal. Also erstmal wird Bond eingiebig gemustert, in Augenschein genommen. Und Bond hat gleichzeitig natürlich auch seine Chance, sein Gegenüber ein bisschen genauer anzusehen und zu betrachten, bis dann endlich das Schweigen gebrochen wird. Der Mann scheint relativ zufrieden mit dem zu sein, was er gesehen hat und auch schon vorab gehört hat, und bietet Bond dann auch relativ schnell an, wenn er will, kann er weiterhin für sie arbeiten. Und ja, das ist natürlich genau das, was Bond so ein bisschen gewollt hat. Trotzdem versucht er hier hoch zu pokern und sagt, es kommt natürlich total auf die Konditionen hier an, von denen wir sprechen. Dann kann man sich das vielleicht nochmal überlegen, aber ja, müsste man mir schon ein bisschen was anbieten, was sein Gegenüber dann eigentlich gar nicht so richtig zur Kenntnis nimmt. Er hat einfach mal das Angebot gemacht, was Bond zu melden hat, juckt ihn eher weniger, weil jetzt ist erstmal Zeit für Geschenke. Und der Fahrer, der sogenannte gute Rocky, soll dann mal die Bälle auspacken und die auseinandernehmen, weil in den Golfbällen hatte ja Bond die ganzen Diamanten rübergeschmuggelt. Und zutage fördert er dabei insgesamt 18 Steine. Scheint alles korrekt zu sein, also Tree weiterhin sehr zufrieden, und Bond überschlägt mal grob den Wert. Er kennt sich ja mittlerweile bestens aus im Diamantenbusiness, nachdem ihm M lang und breit geschult hatte, und hat den Wert oder schätzt den Wert der geschliffenen Steine dann auf etwa 100.000 Pfund, was ja durchaus ein nettes Sümmchen ist, und ich glaube, er kann froh sein, dass er da am Flughafen nicht rausgezogen wurde, sonst wäre er da ganz schön verknackt worden. Rocky darf dann weiter den Gehilfe spielen, also der Fahrer, und Bonds Hab und Gut schon mal zum Hotel kutschieren. Und genau, als dann endlich der Fahrer mit seinem Zeug abgedampft ist, kommt Bond natürlich auf die wichtigen Dinge zu sprechen und sagt, ja, wie sieht's denn aus? Hier steht ja noch was aus. Ich hätte gerne nur meine $5.000, die mir hier für diesen Job versprochen wurden. Und der Tree sagt so, ja, also so einfach mache ich es dir halt auch nicht. Das wäre viel zu leicht zu durchschauen. Du bekommst schon alles, aber halt nicht jetzt sofort. Das ist einfach viel zu gefährlich. Ich meine, er erklärt es ihm dann auch lang und breit, sagt so, ja, ein Mann, der plötzlich super viel Geld hat, der redet eindeutig zu viel. Und ja, es ist natürlich dann viel sinnvoller, das in kleinen Tranchen zu machen, damit es einfach nicht so auffällt. Und das Modell sieht wie folgt aus, und wir kommen hier zum quasi Storytelling at its best. Heute, so Tree, wird er selbst ihm den ersten Teil auszahlen, und zwar sind sie beide, so erzählt Tree, und Bond soll da natürlich gut zuhören und das so weiter erzählen. Sie sind beide gute Freunde aus Kriegstagen, und Tree, sie haben sich zufällig getroffen, super toll alles. Tree schuldet ihm noch $500 von damals. Und dann haben sie sich heute eben getroffen, machen eine Wette, und die Wette gilt doppelt oder nichts. Bond bekommt also direkt rechtmäßig von einem rechtmäßig steuerzahlenden Bürger 1.000 Euro, weil er natürlich die Wette gewonnen hat, offiziell, so zumindest die Story. Und damit hat er schon mal die erste Anzahlung erhalten. Mit der Kohle soll er dann zu einem bekannten Pferderennen in der Nähe von New York aufbrechen. Tree empfiehlt ihn da eine Rennbahn in Saratoga. Dort soll er auf ein bestimmtes Pferd setzen, und die Buchmacher wissen dann schon, was sie zu tun haben. Die werden ihm eine Quote von mindestens 1 zu 5 anbieten. Er soll all sein Geld, die 1.000 Euro, die er gerade bekommen hat, quasi reinsetzen, und schwuppdiwupp hat er seine $5.000. Alles ist rechtmäßig verdient. Er hat eine glaubhafte Geschichte hinten dran und damit ein wasserfestes Ding, ohne dass Tree auffliegt, ohne dass er selber auffliegt, und das ist doch super cool. Und Bond sagt, ja, geht so, weil sind halt nur 1.000, und erstmal leuchtet es total ein, aber ich setze auf ein Pferd, was ist, wenn das Pferd verliert? Und Tree sagt so, ja, nee, das Pferd wird nicht verlieren, da bin ich mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird, aber Tree ist sich da ziemlich sicher, dass das Pferd nicht verliert, und also kann Bond ja quasi loslegen. Bond passt es auch insgeheim natürlich ganz gut. So kommt er ein bisschen weiter vor in die Strukturen der Gangster, und er schleimt sich dann auch ein bisschen weiter ein, sagt so, hey, krasse Geschichte, geil, wie das bei euch abläuft, wie das organisiert ist. Scheint ja hier echt ein paar gute Leute zu haben, alles bestens geplant und ganz ehrlich, ich wollte eh schon länger weg aus London. Wie wäre es denn, wenn ich euch auch noch ein bisschen Qualität dazugebe und für euch ein paar Jobs mache? Tree sagt so, ja, muss ich mir lang überlegen. Er nimmt sich da auch seine Zeit und scheint dann so halb überzeugt und sagt so, ja, kann schon möglich sein, dass wir da was für dich finden, aber bring du doch erstmal das, was du jetzt gerade zu tun hast, so ein bisschen zu Ende und dann schauen wir mal weiter. Und ja, Bond meint das Ganze zu durchschauen, denkt so, dass Tree ihn eigentlich nur abschieben will, es gar nicht ernst meint und Bond ist ja dann eben ein bisschen genervt und versucht dann nochmal nachzuhaken und sagt so, hey, ganz ehrlich, ich mache auch jeden Scheiß für euch. Also er will da offensichtlich komplett und direkt rein in die Strukturen und ja, Tree lässt das aber erstmal kalt, beziehungsweise er tickt dann eigentlich mehr aus, als dass es ihn kalt lässt, aber er möchte da nicht mit sich verhandeln lassen, sagt so, hey, ganz ehrlich, ich habe es mir doch eigentlich von Anfang an gedacht, du bist ein saublöder Engländer, es war eigentlich abzusehen, dass die Engländer, von denen nichts anders zu erwarten ist, als dass sie wieder Stress hier machen und du checkst einfach nicht, wie die Dinge hier in Amerika laufen, also mach mal dein Zeug und ein letztes Mal zum Mitschreiben und das meine ich ernst, wirklich mitschreiben, hol deinen Block raus, hier einmal die Nummer von dem besagten Pferd und das Verfahren nochmal, wie der Einsatz beim Pferd oder bei dem Rennen getätigt werden muss, zu wem er gehen muss, wem er das zahlen muss. Das Pferd ist Scheiß Mile und erst kurz vor Schalterschluss hast du da bitte zu setzen. Das ist das vierte Rennen und es wird alles auf den Sieg gesetzt. Alles weitere wird dann schon und jetzt quasi verpiss dich und damit ja, endet das Kapitel auch. Aber vielleicht hast du noch ein paar Informationen, man weiß es nicht. Genau, so viel mal in aller Kürze. Bond auf einmal im ja, Spieleparadies angekommen, beziehungsweise verzockt sein Geld. Diesmal beim Pferderennen, nicht wie immer sonst beim Casino, beim Pokern oder sonst wo.
Das ist vollkommen richtig. Wir lernen einen Shady Tree kennen, der leicht an Stimmungsschwankungen ja, leidet. Sein Auf und Ab der Gefühle bei ihm. Und anscheinend auch ein ja, sehr durchwachsener Zeitgenosse, ehrlicherweise. Mit Parallelen zum Glöckner von Notre Dame mit seiner. Also er wird die ganze Zeit als der Bucklige beschrieben. das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also es sind immer markante Sachen. Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade damit Hinblick dann auf die Filme und so, dass du Kennungswerte hast, sei es jetzt bei Dr. No eben die Hände, die nicht vorhanden sind, sondern eben diese Metallzangen in Anführungsstrichen oder so. Also man merkt halt immer, dass man mit einzigartigen Körper ja. Teilen oder Sachen arbeiten muss, die einfach einen krassen Wiedererkennungswert haben. Ich weiß ja nicht, ob das eine Schwäche im Character-Building ist, dass man sagt, okay, ich schaff's irgendwie nicht, der Person so viel
Hab ich auch grad überlegt.
Zauber zu geben, dass du dann halt mit solchen Sachen kommst oder ob das das Ganze unterstützt, weiß ich nicht.
An sich erscheint es, finde ich, erstmal super einfach. Und wenn man sich jetzt Gedanken machen würde, wie Persönlichkeiten, die man vielleicht auch aus dem echten Leben kennt, hat jetzt nicht jeder eine Auffälligkeit und kann trotzdem mehr Persönlichkeit sein, ne? Und gleichzeitig finde ich es trotzdem irgendwie ganz gar nicht so schlecht dann als Leser, weil man dann das damit verknüpft. Also ich bin mir da auch noch nicht einig drüber, ob das vielleicht ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass man es sonst nicht schafft, den Charakter spannend zu machen. Ich gebe dir total recht. Oder ob es eher so ein Zusatzding ist, was es noch stärker hervorhebt und man sofort weiß, ah ja, wir sind wieder hier bei irgendwie dem Bösewicht auch ein Stück weit angekommen, der jetzt ja hier nicht allein er ist, aber zumindest bisher noch nicht erkenntlich.
Ja. Ja, gut. Dann würde ich überleiten zum nächsten Kapitel. In dem Fall Kapitel 8, das Auge, das niemals schläft. James steht zwischen den Seiten und weiß mittlerweile nicht mehr, von wem die größere Bedrohung ausgeht. Dem Staat oder den Gangs. Auf eher untypische Art und Weise läuft ihn ein alter Weggefährte über die Füße, und das veranlasst selbstredend für das Schwelgen in Erinnerungen und das gegenseitige Updaten über die momentane Arbeit. Wie gut, dass Privates wirklich nie ein Thema ist. Schnell zeigt sich, dass man rein zufällig am selben Fall arbeitet, jedoch aus unterschiedlichen Richtungen. James bekommt packende Infos über den Pferdesport und eine detailgetreue Biografie von Tiffany Case. Und das alles bei feinem amerikanischem Essen. Schade, dass die Briten von feinem Essen eher andere Vorstellungen haben.
Ja, der Pferdesport. Vielleicht hättest du auch mein Intro benutzen können.
Da war ja nichts mehr übrig. Da war nichts mehr zu holen.
Ja, du wusstest ja davor nicht. Ich hab das Spaß selber mal nachgeschaut. Es gibt schon sehr viele Sprichwörter zu Pferden. Also da hättest du oder was gefunden.
So, so. Ja, also der gute James macht einen Ausflug bei mittags über den Times Square und schaut sich dann auch nochmal das House of Diamond an, sieht da ein paar Steine in der Auslage liegen und denkt, na, welcher meiner Vorgänger hat denn da wohl welchen Stein hergebracht? Also er geht einfach davon aus, dass nichts bei dieser Kette auf fair gekaufte Steine sich beläuft, sondern alle eben unter der Hand irgendwie hergeführt wurden. Und sein Plan ist, einen klimatisierten Raum, Örtlichkeit aufzusuchen, um seine Gedanken zu sortieren. Ist aber relativ zufrieden, wie so deine Mission begonnen hat, also wie das Gespräch mit Shady Tree verlaufen ist. Es stimmt ihn recht positiv, dass er da einen guten Job gemacht hat. Auf einmal hat er das Gefühl, dass er verfolgt wird, aber kann nicht so richtig ausmachen, von wem. Schaut sich immer wieder um, wechselt die Straßenseite und geht letztendlich auch in eine Seitenstraße rein. Und denkt halt jetzt irgendwie dann, wenn jemand da war, denjenigen abgehangen. Falsch gedacht. Auf einmal wird er gestellt, indem sich ein Haken in seinen Arm festbohrt, mehr oder weniger, oder eben zumindest festhält. Und einen starken Druck auf seinen Nieren spürt. Und eine Stimme, die zu ihm spricht, kommt ihm seltsam bekannt vor, doch er kann nicht zuordnen, wem sie gehört. Er versucht sich dann zu wehren, doch vergeblich. Felix, der sich nun offenbart, teilt ihm mit, dass er jetzt gestorben wäre, wenn er ihm wirklich hätte schaden wollen. Also 1-0 dafür, den guten Herrn Leiter an der Stelle. James freut sich extrem, seinen alten Weggefährten wiederzusehen. Das letzte Mal hat er ihn in einem Krankenhausbett mit blutigen Laken in Florida gesehen, wo er dann einem anscheinend nach seinen Arm eingebüßt hat, unter anderem. Und fragt, was zur Hölle verfolgst du mich denn? Können wir uns nicht wie normale Menschen einfach begegnen? Also warum musst du mir hinterher tingeln? Es macht ihn doch schließlich ganz nervös. Und Felix sagt, ja, am Arsch, nervös. James, du weißt doch gar nicht mehr, vor wem du hier mehr Angst haben sollst. Du hast gedacht, der letzte Stündchen hätte geschlagen und weißt gar nicht, welche Seite dein Tod will, ob die Guten oder die Bösen mittlerweile. James bricht das Gespräch an der Stelle in der Thematik ab und sagt, ach komm, wir könnten noch mal was essen gehen und du darfst mich einladen.
Sehr charmant.
Sehr galant gelöst. Und der nimmt ihn dann halt mit in ein angesagtes Lokal, setzt sich aber sehr weit abseits zum Rummel hin, also nicht da, wo man gesehen wird, sondern eher eine Etage drüber. Und James beobachtet seinen Kumpel ganz genau und stellt fest, dass er neben seinem verlorenen Arm auch extrem stark humpelt, also auch wahrscheinlich ein Bein verloren hat und auch eine Hauttransplantation im Gesicht hatte, aber keinerlei Verbitterung in seinen Zügen zu erkennen ist. Eher etwas eine Zurückhaltung, so würde es James formulieren.
Dazu mal eine kurze Frage. So, wir haben den Leiter ja in verschiedensten Personen in den Filmen gesehen, weil er jedes Mal neu besetzt wurde, aber nie war der irgendwie ansatzweise entstellt.
Nee, also und die Story kommt noch in den Film. Also danach wird er auch nicht entstellt sein, aber kommt auf jeden Fall die Geschichte, die sich dann Florida zugetragen hat.
Ja, das schon, aber wir hatten ja zum Beispiel auch Feuerball, wo er auch schon hier in den Büchern mit zum Beispiel Hakenhand beschrieben wurde. Ja. Ich meine, es war Feuerball. Ja, oder war es Goldfinger?
Goldfinger mit der
Goldfinger war er auch, genau. Da auf jeden Fall, genau. Und deshalb, ja, wundert mich, dass es in den Filmen nicht umgesetzt wurde, aber vielleicht haben sie da auch, wobei, nee, die wurden ja vorher gedreht. Weiß ich auch nicht. Würde mich interessieren eigentlich, was sie da gedacht haben, aber irgendwie haben sie es nicht umgesetzt, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, also spielt in einem Timothy Dalton-Film, guck mal, das ist ganz aufgegriffen, also das ist noch ganz lang hin für uns, aber das schon mal vorweg. Felix hat für James dann auch schon bereits bestellt, weil der weiß natürlich, was am besten schmeckt in Amerika. Es ist natürlich alles toll, aber er hat dann nochmal was rausgesucht und das sei ganz, ganz tolles, feines amerikanisches Essen und James wird hin und weg sein. Dann fragt er ihn frei heraus, was er denn mit Shady Tree, um Gottes Willen, zu schaffen hat. Vorher will James aber wissen, für wen Felix jetzt arbeitet. Ob er immer noch für die CIA arbeitet? Da kriegt er nur die Antwort, nein, die CIA konnte ihn nach dem Unfall, in Anführungsstrichen, nicht mehr gebrauchen im Einsatz, sondern nur noch an den Schreibtisch gefesselt. Und da hat er keinen Bock drauf gehabt und ist deswegen in die freie Marktwirtschaft gewechselt und hat sich bei Pinkerton angeschlossen, ist dort nun Privatdetektiv und ist für den Bereich Wettbetrug, Doping, explizit im Pferdesport zuständig und das macht ihm einem anscheinend nach ganz gut Spaß. James teilt ihm auf Nachfrage mit, dass er immer noch den gleichen Job hat, also immer noch bei der alten Firma ist und gerade verdeckt arbeitet. Das erklärt für Felix vieles, sagt aber trotzdem, dass Jameson nah ist, sich allein mit der Spangled-Bande da auseinanderzusetzen. Das wäre ziemlich risky und ja, alleine mit diesem Mittagessen jetzt hier würde sich auch Felix damit in ziemliche Gefahr begeben. Ob das so smart ist, schwierig. Aber er möchte gern ein paar Infos austauschen und James erklärt, warum er jetzt in Shadys Revier rumwildert, weil letztendlich arbeiten sie ja am selben Ding. Genau das unterstützt auch James, der sagt, ja, wir arbeiten an derselben Sache, aber halt für unterschiedliche Firmen, das könnte mir jetzt auf die Füße fallen, aber man hat ja auch eine alte Verbundenheit, also es ist schon okay. Sie haben halt das gleiche Ziel, warum sollte man sich da im Wege stehen? Und er fragt, ob er an den Pferden, also er fragt, ob er an dem Pferd für das Rennen interessiert ist, weil das ist ja James sein Anhaltspunkt, wie jetzt die beiden Sachen in Verbindung bringen kann. Felix sagt, ja, genau. Und Felix teilt dann James mit, dass es gar nicht das richtige Pferd ist, auf das er setzt, sondern dass es ein Double ist. Das eigentliche Chase-Mile eigentlich eine total lahme Ente ist, deswegen sind die Quoten so gut. Und den haben sie wahrscheinlich schon umgebracht und ersetzt durch einen Doppelgänger. Und der ist deutlich, deutlich besser und wird mit ziemlicher Sicherheit das Rennen gewinnen, angeblich. Und man könnte damit richtig gut abcashen. Also eine gute Geldanlage definitiv. Und James fragt, wie das überhaupt funktioniert. Also wie kann man denn Pferde austauschen? Die sind doch in den Mäulern tätowiert. Sagt, ja, Felix, ja, das ist so, aber die Spangled-Bande ist nicht dumm. Die haben einfach die Haut transplantiert und die Kastanien des Pferdes, also die Schwielen an der Innenseite des Knies, sind beim Pferd anscheinend wie so eine Art Fingerabdruck. Also jedes Mal ein Unikat. Selbst die könnte man mit Säure präparieren, auch wenn das noch gar nicht als Vergleichsmodell gilt. Also das ist wahrscheinlich die Perspektive, wo es hingeht, dass man irgendwann die Kastanien nutzt als Identifikationsmittel. Momentan sind es auch die Tätowierungen, aber die sind so einfach zu fälschen. Letztendlich könnte man aber auch die Kastanien recht einfach manipulieren. Wie das mittlerweile ist, keine Ahnung. Ich bin im Pferdesport überhaupt nicht drin. Ich schätze mal, es wird immer noch irgendwas in der Richtung sein, Betrüge eben zu minimieren. Und Felix sagt, er hat diese Information durch seinen letzten Fall bekommen. Ein Stallbursche, den er ranbekommen hat von der Spangled-Bande. Und ja, der hat ihm diese Infos halt zugesteckt. Jetzt schlägt Felix vor, ach du, wir haben doch immer gute Zeiten zusammen gehabt. Wir können doch auch zusammen einfach nach Saragoda zum Rennen fahren. Ich nehme dich einfach mit, können wir doch so machen. Vielleicht an einem neutralen Ort treffen, damit das nicht so eindeutig ist. Und vor Ort sollten wir uns dann auch besser nicht zusammen sehen lassen. Das würde für uns beide wahrscheinlich negativ auffallen, eher schwierig. James sagt, oh, top Idee, und erzählt dann auch Felix den Rest seiner Geschichte. Der resümiert dann und sagt, von Jack Spang weiß er nichts, er kennt nur den Bruder, also Serafibo, glaube ich, heißt er. Und dafür sind ihm die anderen aus der Geschichte bestens bekannt, inklusive Tiffany. Da kriegen wir einen kurzen biografischen Abriss. Ihre Mutter hatte ein Riesenfreudenhaus in San Francisco, hat irgendwann gesagt, oh, den Gangs möchte ich kein Schutzgeld mehr bezahlen, ich wende mich an die Polizei, die werden mich schützen. Ende vom Lied ist, ging nicht gut aus, die Gangs kamen, haben in die Hütte kurz und klein gehackt, haben die Damen alle in Ruhe gelassen, bis auf ihre Tochter, eben Tiffany, die anscheinend dann schwer missbraucht wurde. Als Konsequenz hat sie die Kasse ihrer Mutter geraubt und sich in die große weite Welt davon gemacht. Ist dann bis Anfang 20 mit Gelegenheitsjobs irgendwie so durchgekommen und verfiel dann ziemlich krass dem Alkohol. Und ja, hatte dann Glück, weil sie aus einer Heldensituation ein Kind aus dem Wasser gerettet hat, was einer älteren, betagten, reichen Dame sehr positiv aufgefallen ist, die sie dann mehr oder weniger zwangsadoptiert hat und mit auf Reisen durch die Weltgeschichte genommen hat, bis sie eben irgendwann wieder in San Francisco gelandet ist. Dort ist sie dann zu ihrer ursprünglichen Mutter wieder zurück. Da hat sie aber schnell gemerkt, ist es halt wirklich nicht die Frau. Es ist mir ja auch zu langweilig. Ist dann wieder abgehauen und dann an den guten Serafimo geraten. Der fand sie recht spannend, weil sie nicht mit ihm ins Bett wollte. Das war für ihn anscheinend ähnlich wie für James eine extra Challenge, sie in der Nähe zu behalten. Und hat sie dann angeheuert, um in Las Vegas eben im Tiara zu arbeiten oder im Casino zu arbeiten. Und dann macht sie halt nebenbei noch ihre Europatouren mit dem Diamantenschmuggel. Und Felix resümiert, also sie hat halt auf jeden Fall wirklich durch die Sozialisierung nie eine Chance, irgendwie aus diesem Teufelskreis zu entfliehen und ist jetzt halt nach wie vor in diesem Hamsterrad extrem drin. Also Felix kennt anscheinend Tiffany Case bestens. Also der weiß ja wirklich alles über die. Mhm. Also der könnte einen gottverdammten Wikipedia-Eintrag über die gute Frau erstellen. Das ist schon sehr gut informiert. Damit sind sie dann auch durch und sie verabreden sich für ihre gemeinsame Fahrt eben. Sie fassen zusammen, dass sie beide an den unterschiedlichen Schwänzen von einem und demselben Tiger ziehen. Spannende Metapher. Und das könnte ziemlich lustig werden, finden beide. Weiß ich nicht.
Schauen wir mal.
Bevor sie dann endgültig auseinandergehen, warnt Felix James abermals vor den Gangs, explizit halt vor der Spangled-Bande oder vor den Spangled-Brüdern. Die sind zwar nicht Smursh, aber trotzdem top organisiert und einfach brutal gefährlich. Es ist überhaupt kein Spaß und für Felix stinkt die ganze Sache nach Formaldehyd und Lilien. Also James hat, glaube ich, jetzt 18 Schüsse vor den Bug bekommen, um gesagt zu bekommen, Alter, die sind echt scheiße gefährlich. Und er sagt jedes Mal, ja, klar.
Genau. Schauen wir mal. Es, ja, stimmt, wird sehr oft gewarnt von verschiedensten Seiten. Aber er will es ja irgendwie trotzdem noch nicht so ganz wahrhaben. Da bin ich mal gespannt, wann ihm das auf die Füße fällt, weil ich glaube, so viel können wir uns relativ sicher sein, es wird ihm irgendwann noch zumindest teilweise auf die Füße fallen. Mhm. Und das sage ich, ohne das Buch schon ganz durchgelesen zu haben. Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, du.
Yes.
Gut, dann lass uns zu Kapitel 9 gehen. 1, 2, ja gut, oder von mir aus auch 3. So ein guter Martini bleibt eben ungern alleine. Und Bond hört man da schon gleich 3-mal nicht Nein sagen. Wie passend, dass es sich nicht um Breakfast at, sondern Dinner with Tiffany handelt und so eine gewisse Trinkfreude etwas weniger ins Auge sticht. Unter dem Gesichtspunkt, dass Bond den Abend unter dem Joch einer, wir nennen es mal, freundlichen, wie gemäßigten Diktatur verbringt, vielleicht gar nicht mal so üble Umstände. Doch immerhin, die Gespräche sind gut. Zumindest, solange man das Richtige sagt und tut. Genau, wir sind bei Abendessen mit Tiffany. Genau, es war eine kleine Vorlage, deshalb konnte ich die nicht auslassen. Wir steigen direkt ein über eine eitle Diskussion. Also Bond hat sich mit Tiffany verabredet und es geht darum, ob Bond das Essen bezahlen kann und wird. Und Bond natürlich klar gerne. Ja, soll aber nicht erwarten, dass er sie, wenn er das Essen übernimmt, so einfach ins Bett bekommt. Also Bond ist da schon ganz klar irgendwie der Dude, der das Ganze bezahlen darf, aber soll sich davon nichts verhoffen, sondern es gehört sich einfach so. Und ja, er ist ein gut aussehender Engländer und deshalb gibt es wenigstens ein Essen, ein gutes. Und das gute Essen soll natürlich auch dementsprechend viel kosten und entsprechend vorbereitet sein. Das heißt, es gibt natürlich Kaviar und Shampoos. Außerdem zahlt er ja. Insofern erstmal alles egal. Sie freut sich drauf. Ja, Bond kann auch gleich seine Story von Tree droppen, die er vorhin ja gelernt hat, mit seiner doppelten Wette oder nichts. Und er kann sich jetzt ja dann quasi auch leisten, selbst wenn der Schuppen nicht so ganz billig ist. Also das läuft schon alles, er wird das Essen also bezahlen. Bei einem guten Martini stoßen sie dann auf eine erfolgreiche Mission an, die ja soweit eigentlich abgeschlossen scheint. Er sollte ja einfach die Diamanten rüberbringen, sie ihn begleiten. Sie haben es dann durchaus spaßig, erzählen sich so ein bisschen von ihrer Reise, die sie ja beide quasi sich gegenseitig miterlebt haben, aber sich währenddessen nicht austauschen konnten. Und sie berichtet, dass ihm sein Golfergehabe am Zoll fast einen Herzkasper verpasst hätte. Das war gar nicht mal so entspannt, wie er da so entspannt rumquatscht mit seinem Golf und auf Messerschneide rumtanzt. Und er wiederum fand es halt total stressig, dass sie ihm die ganze Zeit im Nacken gesessen ist und ihn die ganze Zeit beobachtet hatten, dann hier noch eine Zigarettchen angezündet und da noch nervös mit Feuerzeug geklippt. Also das war schon mega stressig, aber naja, da gibt es viel zu lachen für sie beide. Die Atmosphäre ist eigentlich ganz gut. Natürlich kommt auch noch der ein oder andere Martini dazu und eben das Abendessen, das Bond jetzt bestellt. Und sie ist durchaus sehr überzeugt von sich, fordert eben immer relativ viel ein von Bond oder fordert generell nur ein. Zum einen möchte sie von ihm Komplimente haben, zum anderen soll er ein Essen, das Essen bezahlen. Es darf natürlich auch nicht so billig sein. Und außerdem, der Martini geht natürlich auch auf seine Rechnung. Also der ist da schon ganz gut bedient mit Liefern und kann selber nicht so richtig punkten, glaube ich. Aber immerhin gesteht sie ihm dann, dass Bond ihr zumindest soweit Spaß macht. Also ganz nette Unterhaltung. Da kann man ja auch mal was für zahlen. Bond gefällt es natürlich auch und wie gefordert spart er natürlich nicht an Komplimenten. sieht klasse aus, eine der schönsten Schmugglerinnen in ganz New York, wo ich mich natürlich gefragt habe, wie viel kennt er dort, aber naja, das Kompliment zieht auf jeden Fall und so langsam entwickelt sich so eine kleine Flirty-Stimmung, ja, was erstmal nach ganz gut einen schönen Abend aussieht bei den beiden. Bond will dann während des Essens wissen, ja, was sie nun eigentlich so vorhat und ja, kommen da so ein bisschen ins Plaudern. Sie hat vor, mit dem Zug nach Las Vegas zu reisen. Wie wir jetzt ja wissen, hat sie ja da durchaus gute Connections, die sie ihm aber weiterhin verschweigt. Und sie will natürlich auch wissen, ja, was er jetzt vorhat. Und er sagt so, ja, hier Pferderennen, Saratoga, kann er gleich nochmal seine Story von Tree irgendwie zum Besten geben. Und ja, insgesamt sagt sie, ja, das ist ja mal wieder eine abgekartete Sache. Sie durchschaut nämlich die Geschichte von Tree und sagt, ja, muss ja ziemlich erfolgreich gewesen sein, wenn du weiter für den Mob irgendwie beschäftigt werden könntest. Aber genau, muss man mal sehen, was die Zukunft quasi bringt. Er soll da mal sein Geld machen. Und genau, Bond lässt dann die Gefühle mal links liegen, die sich durchaus hier über den Abend bisher entwickelt haben und kehrt zurück mit dem zum Arbeitsmodus quasi oder in seinen Arbeitsmodus, weil sie ja den Mob nun selber ein bisschen angesprochen hat und da will er mal ein bisschen antesten, was sie dazu noch zu erzählen hat. Und Tiffany, ja, erzählt das, was wir im Grunde eigentlich schon bereits gehört haben von den zwei Brüdern, einer in Las Vegas, für den sie arbeitet, Serafimo. Über den anderen weiß sie tatsächlich nicht genau Bescheid, vermutlich in Europa, da haben wir ja aber auch schon was zugehört am Anfang vom Buch. Und genau, dann gibt es außerdem noch einen gewissen ABC, total kreativer Name, man weiß nicht, wofür das steht, ist wahrscheinlich einfach ein Kürzel, den kennt auch niemand, auch sie selber nicht und er gibt aber alle Anweisungen bei Diamantengeschichten, auch den haben wir am Anfang vom Buch, ich weiß gar nicht mehr, welches Kapitel genau das war, bei den Telefonaten von Tiffany mit der Auftragsbestätigung schon so ein bisschen zu hören bekommen, also auch durchaus nicht ganz durchsichtig. Seine weiteren Zwischenfragen überhört sie dann einfach galant. Er würde da gerne noch mehr Informationen kriegen, die kriegt er aber von ihr nicht. Sie geht da nicht weiter drauf ein, sondern kommt dann zu Shady Tree, den es ja auch noch gibt. Sagt so, ja, ist eigentlich kein schlechter Mensch, ist sehr gerissen und wir haben eine weitere Warnung, Vorsicht ist angeraten. Da sollte man sich auf keine Späße einlassen, der Gute hat's auch drauf. Was war das dann, die 19. Verwarnung, wenn wir vorhin bei 18 waren? Also man hat wieder die weitere Warnung erhalten und sein Aufgabengebiet sind eigentlich Bordelle und Rauschgift, also er hat mit der Diamantengeschichte nicht super viel zu tun. Genau, und der Rest der Bande wird Bond ganz gut gefallen, das sind alles Typen wie er, also wenn er sich da einschleusen könnte, beziehungsweise da Jobs kriegen könnte, sie weiß ja nicht, dass er sich einschleusen will, würde er da super ins Bild reinpassen, auch wenn sie da schon arbeitet, sagt sie auch hier nochmal ein weiteres Mal, nicht nur vor Tree soll er sich in Acht nehmen, sondern auch vor dem Mob generell, wenn er da beitritt. Das sollte ihm ja eigentlich eine gute Lehre sein, anlegen sollte man sich da auf jeden Fall nicht und eigentlich sollte er, wenn das sein Plan ist, gleich davon absehen, weil das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Nach kurzer Unterbrechung durch den Kellner, weil natürlich das Essen kommt, fährt Bond dann fort, die Diamantengeschichte sei doch irgendwie ein klasse Modell, und vor allem einfach, wenn man nicht, oder wenn man das weiter verfolgen würde, könnte man ja wirklich ein nettes Sümmchen machen. Das muss er ABC ja eigentlich mal vorschlagen, dass das doch super klasse Modell ist. Ich gehe mal davon aus, dass ABC das eigentlich wüsste. Und ein gutes Geschäft mit dreifachem Boden, das kann man eben schon mal sehr gut annehmen. Sie sagt dann eben, ABC hat sie noch nie gesehen. Sie hat bisher auch noch nie zweimal mit demselben Mittelsmann gearbeitet. Also Bonds Idee, dass sie zwei da ein nettes Sümmchen aufbauen, darauf geht sie nicht ein, beziehungsweise sagt, es wird wahrscheinlich nichts werden. Und drittens geht sie davon aus, dass sie im Flieger noch durch weitere Leute beschattet wurden. Den Eindruck haben wir ja vorhin auch schon gehört, dass Bond das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Und ja, so plaudern sie eben ein bisschen. Und Bond überlegt, wie er die Nummer zu ABC von ihr herausbekommen könnte. Doch bevor sie weitersprechen können, kippt dann langsam die Stimmung zum Tiefpunkt. Bond, oder sie haben mittlerweile fertig gegessen und Bond hat vorgeschlagen, ja, wie können wir denn den Abend hier noch ein bisschen ausklingen lassen? Man könnte ja noch woanders hingehen. Und ja, dadurch, dass er immer weiter zu ABC aber nachgebohrt hat, ist Tiffany so langsam etwas genervt und absolut nicht zufrieden, um es mal nett zu sagen, mit seiner Themenauswahl. Und das fällt ihm jetzt dann auch so langsam auf die Füße. Sie ja, sie hat keinen Bock mehr, noch irgendwo hinzugehen. Praktischerweise, eine letzte Chance bekommt Bond noch, wohnen sie im selben Hotel und können sich ein Taxi teilen. Da ist die Stimmung aber sehr frostig und er hat genug Zeit, sich Gedanken über sie zu machen, verflucht einmal mehr seinen Job, dass er den Damen irgendwie immer das Herz brechen muss und sie immer wieder enttäuschen muss, weil er sie für seinen Job braucht, um irgendwie an Informationen ranzukommen. Wo ich mich gefragt habe, da ist, glaube ich, auch ein gewisses Eigeninteresse dabei. Ich glaube, das ist nicht nur Job, aber okay. Und er weiß aber dann auch, dass er hier ihr auf jeden Fall nicht das Herz brechen möchte. Wie er das genau anstellen will, weiß er aber noch nicht. Und genau, bis zum Astor wird quasi nicht gesprochen. Die Stimmung ist ganz durch. Er begleitet sie aber immerhin noch aufs Zimmer, beziehungsweise es gibt keine Widerworte. Das heißt, er kann sie bis dahin begleiten. Und im Türrahmen gesteht sie ihm doch auf einmal noch, oder sagt ihm doch auf einmal noch mal ein paar Takte und sagt, er soll sich auf sich aufpassen. Und sie gesteht ihm eben ein, sie möchte ihn nicht verlieren. Und urplötzlich kommt er dann doch auch noch zu seinem Kuss, wo man denkt, oho, hier haben wir mal wieder die ganz große Wendung drinne. Und er wird aber etwas zu gierig und möchte mehr haben, was ihm dann ja wieder auf die Füße fällt und sie ihm die Tür vor der Nase zuschlägt, obwohl er eigentlich den Kuss nur erwidern wollte. Das war wohl zu viel des Guten und damit endet das Kapitel und er hat sich etwas verzockt mit seinem zu viel wollen, sage ich mal.
Ja, war ähnlich wie das Shady Tree Kapitel ein Auf und Ab der Gefühle, gerade von James gegenüber, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist hier so ein Ding in Amerika vielleicht in dem Fall. Es geht irgendwie allen, vielleicht wird man da auch nur aufgenommen, wenn es auf und ab geht mit den Gefühlen in dem guten Mob. Aber ja, wir haben hier noch ein paar Mal die Warnungen drin. Mal schauen, ob es Bond checkt. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Kapitel 10, einem ganz spannenden. Und da kommen wir wieder ein bisschen weg vom Mob, würde ich mal sagen. Klär uns mal auf, ob es wirklich so spannend ist.
Total. Kapitel 10 mit dem Studylack nach Zaragoza. Felix und James machen zusammen einen Roadtrip und wie es sich gehört, wird dieser nicht schweigend verbracht. Nachdem Felix einmal sein wildes Gefährt vorführen durfte und man schnell in den klassischen Amerika-England-Zwist gerät, wird es auch wieder geschäftlich. Felix erklärt James in aller Genauigkeit, warum Zaragoza das Disneyland für Ganoven ist und man besser immer flüssig sein sollte, aber besser auch nicht eine zu gewinnbringende Glückssträhne im Casino haben sollte. Wahrlich ein magischer Ort, den die beiden aufsuchen. Hotelgästen wird sogar der Luxus zuteil von angeschraubten Matratzen. Nicht, dass sich diese noch selbstständig machen.
Hat mich so ein bisschen an Wohnheime erinnert. Wo die Betten auch noch im Boden festgeschraubt sind. Er muss ja ein toller Ort sein.
Ja, ja. Fantastisch.
Ja, gut.
Also den Samstag, den wir mittlerweile haben, verbringt James fast ausschließlich auf dem Hotelzimmer und verfasst einen chiffrierten Bericht für M über alles, was er nun weiß. Die beiden Spangled-Brüder, Shady Tree und ABC. Man solle doch Jack Spang alias Rufus B. Say im Auge behalten, weil er ja in London hockt die meiste Zeit und vielleicht auch etwas über ABC rausfinden, der ebenfalls in London ist, aber wo man überhaupt gar keine Infos zu hat. Und James versucht weiter mit Tiffany die Pipeline entlang zu gehen. So die offizielle Aussage. Anschließend geht er dann zu Abendessen und natürlich auch wieder das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich nehmen und liest einen Bericht über das morgige Pferderennen. Sein Tipp, eben Shy Smile, wird dort nicht erwähnt, ist keines der favorisierten Pferde. Also sehr gut für die Quote. Pünktlich um 9 am nächsten Morgen wird dann James von einem Studebaker Cabrio abgeholt und Felix demonstriert erstmal prompt die Cabrio-Funktion, um zu protzen. Ist auch klasse, dass sie sich an einem neutralen Ort treffen, damit es nicht so auffällt. Er macht dann aber erstmal das Verdeck runter, damit, also wenn es jemand zufällig sieht.
Genau, das habe ich mir auch gedacht.
Weiß ich nicht. Und erzählt dann auch erstmal, dass sie einen entspannten Trip von 320 Kilometern vor sich haben, aber er ein wenig auf die Geschwindigkeit achten muss. In New York sind die Polizisten nicht so tolerant, aber an sich, wenn die mal irgendwie zu nahe kommen, ist das jetzt auch kein Thema. Also da kann er auch flüchten, hat er schon oft genug gemacht. Ist ja Profi im Fahren. James findet, Felix gibt ganz schön hart an. Ist ja genau der Richtige. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, ehrlicherweise. Und fragt nach, wie das Auto denn so schnell sein kann. Die Polizeimotorräder schaffen doch locker 150. Darauf sagt Felix nichts, sondern lässt Taten, Worten folgen, in Anführungsstrichen, und ballert wie ein Gestörter durch die New Yorker Innenstadt mit 160 und sagt, da wäre noch easy über 200 drin, hat er schon auf der Rennstrecke ausprobiert, ist kein Thema. James kann es nicht fassen und sagt, was ist denn das hier für ein Auto eigentlich? Ja, es ist ein Studelec, eine Mischung aus einem Studebaker und einem Cadillac, also so eine Art Spezialding, ein aufgemotztes Supercar.
Hatten wir nicht die Diskussion auch bei irgendeinem Film, was jetzt der Unterschied zwischen Studebaker und Cadillac und wie sie alle heißen? Ja, ich habe mich diesmal ein bisschen zurückgehalten, nicht nochmal weiter durchsucht. Also wer das nochmal hören will, in irgendeiner Folge zu einem Film müsste das drin sein, in aller Kürze.
Es ist doch jedes Mal, es war doch auch die Situation, wo der Felix James zum Flughafen gefahren hatte in irgendeiner Karre und da auch total überpaced hat.
Ja.
In einem Buch, aber sei es drum. Ja, James erklärt Felix, dass er von solchen Karren überhaupt nichts hält. Das wäre was für kleine Jungs, die kein Geld für richtige Autos haben. Daraufhin streiten sich beide wieder, welches Land denn besser ist, England oder Amerika, wie so oft. Und nach einer Weile ist dann das Thema gegessen und James schweift in Gedanken ab zu seiner geliebten Tiffany. Dann ist aber auch Zeit für eine Mittagspause an einer Raststätte und sie wechseln vom privaten, also halbwegs privaten, es ging um Autos, halt zum beruflichen. Sarah Gotha ist die meiste Zeit des Jahres ein toter Kurort, so Felix, wo der Hund begraben liegt. Aber im August, wenn die Pferderennen kommen, erwacht der Ort zum neuen Leben. Es wird alles teurer, es wird alles schicker, es wird alles moderner. Danach ist aber wieder tote Hose. Und eben alles mit Rang und Namen treibt sich dort umher. Und er hat halt, also dieser Ort hat ein ganz anderes Erscheinungsbild. Sarah Gotha war früher auch für englische Pferdegrößen und Sportliebhaber ein Ding, doch das ist mittlerweile passé. Felix gibt James eine Sportkolumne, die er da lesen soll auf der Reiterfahrt. Da steht alles bestens beschrieben über die Stadt. Und da steht da wirklich alles drin. Ich hoffe, ich habe irgendwie so das Wesentliche rauskristallisieren können. Es war nämlich ziemlich zäh, ehrlicherweise, und auch ziemlich wirr geschrieben. Grob zum Ganzen steht drin, dass Sarah Gotha lange Zeit in der Hand von Gangs und Ganoven lag, wo Verbrecher unbeirrt leben konnten, solange sie genug Geld hatten. Ansonsten waren sie da halt nicht so gern gesehen. Wenn jedoch das Geld alle war, ist dann halt eben Ende. Also nicht Ende im Sinne von finanziell schwierig, sondern eher so mit Existenz schwierig. Andererseits sollte man beim Glücksspiel auch nicht zu gute Karten haben. Das hat nämlich dann auch Konsequenzen und man wird auch ganz schnell dann ausgenommen. Jedoch sind ziemlich viele Primitivlinge vor Ort und gar nicht so diese großen Verbrechergenies, die eher in Reno oder Las Vegas sitzen und das Geschäft dort professionell betreiben. Es ist eine Stadt, wo selbst Buchmacher beim Rennen ausgenommen werden, wenn sie sich nicht in den Schutz eines Partners stellen. Und an sich ist Sarah Gotha genauso eine stinkende Glücksspielhöllende Stadt wie alle anderen, nur eben noch eine Schicht runter. James resümiert, dass es wirklich nicht nach einem netten Ort klingt. Also da hat er einen Nagel auf den Kopf getroffen mal wieder. Und Felix sagt, jopp. Und man weiß halt momentan auch nicht, ob die dicken Fische wieder zurückgekehrt sind oder nur noch so Ganoven wie die Spangles unterwegs sind, die ab und zu mal kleinere Gaunereien machen und eben nicht so doof sind und direkt einen Buchmacher umlegen, was dann auffällig ist, sondern eben mit so Wettbetruggeschichte um die Ecke kommen und damit sich die Taschen voll machen. Es ist alles sehr schleierhaft in dieser Stadt und deswegen kommt der Retter der Stunde, Felix, und bringt dann Licht ins Dunkel, vermutlich. Dann erscheint eine Hotelbeschreibung am Straßenrand vor ihnen von Sarah Gotha oder nahe Sarah Gotha. Und Felix erklärt James die Vorzüge dieser Unterbringung. Es gibt eingepackte Zahnbürsten, versiegelte Klobrillen, alles tipptopp. Aber die Matratzen, die sind halt festgemacht, weil vor einer Weile wurden die dann immer mitgenommen, weil die so toll sind. Sind die dann nicht im Hotel geblieben, sondern wurden eben mitgenommen. Und damit hat James eine wunderbare Vorstellung, in welchen Ort er sich jetzt nun begibt. Also ein Traum, ein Ort, wo Träume wahr werden. Aber dazu dann leider erst in 2 Wochen mehr. Wir haben jetzt viel angeteasert bekommen, ob es das halten kann, was es verspricht. Kann ich Stand jetzt noch nicht sagen.
Ein ganz feiner Ort auf jeden Fall. Hätte ich total Lust, mal einen kleinen Trip hinzumachen. Klingt auch super schön, wenn einfach nur einmal im Jahr in einer Woche oder wann die Pferderennen stattfinden, da super viel los ist. Und ansonsten sagen sich der Fuchs und Hase gute Nacht. Ist natürlich klasse.
Es ist fantastisch.
Liegt wahrscheinlich auch irgendwo im Nirgendwo. Ich meine, 320 Kilometer ist für USA-Verhältnisse natürlich nicht viel, aber ist schon ein Stück weg von New York. Ja.
Das waren unsere 5 Kapitel für heute. Also so richtig ist nichts Spannendes passiert. Wir haben halt Tiffany besser kennengelernt. Wir haben Shady Tree generell kennengelernt. Und Felix ist uns wieder über die Füße gelaufen. Mhm. Also eher so ein bisschen Character Building. Und die Handlung ist da eher so ein bisschen minimal vorangetrieben worden. Dafür schätze ich mal in der nächsten Ausgabe, also bei den nächsten 5 Kapiteln, wird da ein bisschen mehr passieren.
Ich denke auch. Wobei ich spannend finde, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte vom Buch und Bond hat eigentlich seinen Job soweit erledigt, ne? Also zumindest den er mit seinem Schmuggel hatte. Da ist ja eigentlich die Geschichte so auserzählt. Da bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt. Klar, er hat den Ansatz über die Pferderennen, aber wie er sich dann da wieder einschleust. Er hat noch einen losen Kontakt zu Tiffany, die sich aber jetzt auch nach Las Vegas aufmachen will. Da bin ich schon ein Stück weit gespannt. Ich tippe mal, dass von den Pferderennen irgendwie viele Anhaltspunkte losgehen, wo er dann weiterarbeiten kann, um seinen Job, den er vom Secret Service hat, auch erfüllen zu können.
Ja, das hast du was ganz Richtiges, nämlich Tiffanys Aufenthaltsort und sein Aufenthaltsort sind halt wo ganz anders. Also er ist halt jetzt irgendwo so im Norden von Amerika und sie ist halt im Süden, mehr oder weniger, Südwesten oder was es ist, in Las Vegas, also die trennt halt so ein bisschen was
an Distanz. Ja, macht es nicht unbedingt einfacher, da in Kontakt zu bleiben. Und ich sag mal so wie sie auseinandergegangen sind, war jetzt auch nicht optimal, so dass man denken könnte, der Kontakt bleibt weiterhin bestehen. Aber er hat sich ja darauf festgelegt, dass sie eigentlich sein Zugangspunkt sein soll zu dem ganzen Mob-Netzwerk, dass er denen ins Handwerk legen kann. Also da bin ich schon gespannt. Kann ich mir gerade noch nicht so ganz vorstellen und ist auch bisher eigentlich ein Stück weit anders als im Film, würde ich mal sagen.
Ja, doch. Ja, also ich glaube, da kommt einiges noch zu und die Wege werden sich wieder kreuzen. Also im Film hat es ja dann letztendlich viel in Las Vegas gespielt, aber wie gesagt, von Nevada nach New York, das ist eine Weile, aber quer durchs Land, von Ost nach West, aber das wird bestimmt noch irgendwie kommen.
Vielleicht haben wir doch mal eine Flugreise drin, die wir beschrieben kriegen.
Oh toll, das freut mich aber. Hoffentlich darfst du die dann beschreiben oder umfassen.
Machen wir dann kurz, ich sag, siehe Kapitel, was war das? 7?
Ja, genau. Einfach an Anhang hängen. Ja, das waren die Kapitel. Jetzt habe ich aber eine neue kleine Kategorie, die ich mitgebracht habe, auch zu deinem Überraschen.
Ich bin gespannt.
Die befasst sich eigentlich auch nur mit dir. Das ist das viel Spannendere daran.
Ja, das sehen wir noch, ob das so spannend ist.
Ja, ja.
Aber ich lasse dich erstmal vorstellen.
Ein James Bond-Trivia-Spiel zu Hause mit diversen Fragen zu verschiedenen Kategorien und auch zu den verschiedenen Filmen. Und ich habe dir jetzt aus jeder Kategorie eine potenzielle Frage mitgebracht, zum Film Diamantenfieber logischerweise, damit du eine faire Chance hast. Und weil es das erste Mal ist und ich total überrumpelt gerade und ich ehrlicherweise auch sagen muss, die Fragen sind so von mittel bis extrem schwer.
Ja, klasse.
Weil es ja ein Trivia ist für Nerds, ist es nicht so easy, deswegen lasse ich dir auch freie Wahl bei der Kategorie. Du kriegst auch nur eine Frage, also es wird keine Blamage heute, ganz bestimmt nicht. Und ich würde das aufrechterhalten, je nachdem, wie gut du dich da reinfuchst, das jede Folge einfach mal mitzunehmen und dir da eine schöne Frage zum behandelten Buch oder Film zu stellen, auch wenn es immer auf den Film abzielt, nicht auf das Buch.
Ja, finde ich spannend. Geile Idee. Cool, dass du da so ausgestattet bist. Ja, ist tatsächlich eine gute Überraschung. Hau gern mal raus, kategoriemäßig. Meinst du dann von mittel bis schwer oder wie? Ich würde sagen, da müssen wir
Es sind wirklich anfangen. Kategorien, die verschiedene Bereiche umfassen. Nicht der Schwierigkeitsgrad, das ist halt eine Glückswahl bei dir. Ja, das war tatsächlich auch mal ein kleiner Fehlkauf, ehrlicherweise. Also ich wollte gerne dieses Trivia haben, Trivial Pursuit, James Bond. Problem war, das gab es nur auf Französisch. Und jetzt musste ich mich halt hinsetzen und alle Karten mal irgendwie übersetzen, was mittlerweile durch die digitalen Hilfsmittel ganz gut geht, aber trotzdem sau umständlich ist. Also es kann sein, dass es nicht so wortgenau alles so hundertprozentig ist, aber ich glaube, es wird klar, auf was man hinaus will. Also okay. folgende Kategorien hätte ich dir zu bieten. Einmal SchauspielerInnen, Filmfragen, Fragen zu Fahrzeugen, Auftrag-Gadget-Fragen, Drehort-Fragen oder Regie-Fragen.
Ui. Da sieht man, da muss ich erstmal kurz denken. Ja. Boah, schwierig. Sehe ich bei allen gar nicht die allergrößten Chancen bei mir, außer, also ich kann, glaube ich, bei allen was sagen, aber auch jetzt nicht das krasse Wissen dazu. Da kann man dann hoffen, dass es mittlere Fragen werden. Ja. Lass doch gern mal mit Fahrzeugen einsteigen. Aber das
ist eine gute Wahl. Das kannst du sogar wirklich wissen, meiner Meinung nach.
Oh. Ich bin
folgende gespannt. Frage, also Frage zu Fahrzeugen. Mit welchem Fahrzeug macht James einen waghalsigen Stunt auf zwei Rädern durch eine schmale Gasse im Film Diamantenfieber?
Ja, den Filmausschnitt habe ich auf jeden Fall vor Augen. Und ich
meine, gab es mal eine Sonderfolge zu.
Es gab eine Sonderfolge zu, aber da haben wir sie nicht genommen. Oder hattest du, doch, du hattest sie, als zumindest bei der Verfolgungsjagd hattest du sie genommen, ne? Aber was das Auto war, ist das, war das ein Mustang? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, das lasse ich durchgehen. Es ist ein Ford Mustang Mach 1 gewesen. So ja, genau braucht
die letzte Bezeichnung nicht, also Ford Mustang.
Das aber die Farbe kannst du mir nochmal nennen.
Die Farbe war rot.
Ja.
Ey, ich bin ja voll in der Bond-Welt angekommen. Wahnsinn.
Ein grandioser Start.
Meine Ehre gerade so gerettet.
Sehr gut gerettet. Sehr gut gerettet. Aber da sind ja noch viele weitere Fragen in den. Wir haben ja noch ein paar Ausgaben, die da kommen.
Ja, ich werde mich schon noch ausziehen müssen dafür. Das sehe ich schon. Das wird schon.
Ja. Also, ich gebe dir gerne nochmal die Kategorien mit, wenn du gerne schon mal dich vorbereiten möchtest. Es gibt Schauspielerfragen, Filmfragen, Fahrzeuge, Auftrag, beziehungsweise Gadget-Fragen, Drehort-Fragen und Regie-Fragen. Also von allem etwas dabei.
Ja, die zum Beispiel so Regie und so, da werde ich reinscheißen, denke ich mal. Aber die werde ich trotzdem nicht auslassen. Ich muss euch auch ein bisschen Spaß geben, dass wir als vermeintliche Bond-Experten, die wir ja auch wahrlich sind, da auch mal nicht alles wissen können. Insofern, ja, finde ich geil. Kannst du gerne wieder mitbringen, vor allen Dingen, wenn es so positiv ausgeht. Ich bezweifle es aber. Deshalb, ich bin gespannt auf die weiteren Fragen und ich werde mich nicht vorbereiten, sondern das muss dann schon aus der Pistole geschossen kommen oder halt auch nicht.
Okay, das klingt fair. Gut, damit sind wir jetzt aber auch wirklich am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Also wieder alles im Detail besprochen und wir bauen natürlich wieder darauf, dass ihr auch in der nächsten Folge am Start seid, die dann die nächsten 5 Kapitel behandeln. Dann sind wir so ungefähr bei der Hälfte des Buches angelangt. Weil der letzte Akt bei uns, also 6 von 6, wird inhaltlich ein bisschen kürzer, weil der da primär das Ranking dominiert. Also haben wir dann nächstes Mal schon einen ganz guten Schnitt gemacht und arbeiten dann wahrscheinlich auch schon auf den Höhepunkt hin. Mehr dann aber, wie gesagt, in 2 Wochen bei der nächsten Ausgabe.
Ganz genau, da will ich gar nicht mehr viel mehr hinzufügen, sondern wie immer hoffe, habt ihr Spaß beim Hören und freue mich schon auf in 2 Wochen, wenn wir wieder ein bisschen was zu Diamantenfieber bequatschen können. Was auch immer es dann sein wird. Ich gebe dir recht, ich glaube, es wird vorwärts gehen.
Sehr gut. Okay, dann verabschieden wir uns wieder recht herzlich bei euch. Danken euch für eure Unterstützung im Sinne des Zuhörens. Und genau, vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, macht's gut.